Da klaut mir doch meine Frau und ihre beste Freundin einfach die Show für meine Predigt, ey. Was soll man danach noch sagen können, ey? Vielen Dank, das war echt schön. Und wir reden uns noch, ne? Also. Ja, Xenia hat es ja schon gesagt, dass wir heute unsere dreiteilige Predigtreihe Lost, brauchen Menschen Gott, beginnen. Der christliche Blick auf Gott ist ja immer ein dreifacher. Wir denken Gott nicht nur als ein Beziehungswesen, mit dem man Kontakt aufnehmen könnte, sondern als ein Wesen, das in sich Beziehung ist. Eine Dreiheit in Einheit. Gott der Vater, der Schöpfer. Gott Jesus Christus, der Wiederhersteller. Und Gott der Heilige Geist, die Lebenskraft. Gott ist der Inbegriff von Beziehung, weil er in sich eine Beziehung ist. Das kann man sich ruhig mal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ich glaube, diesen Gedanken gibt es in keiner anderen Religion. Und so fragt unsere Predigtreihe an den nächsten Sonntagen eben konsequenterweise, brauchen Menschen Gott, brauchen Menschen Jesus und brauchen Menschen den Heiligen Geist? Und sind sie lost ohne den Glauben an diese Dreieinigkeit? Verloren? Und wenn, inwiefern? Also heute die Grundsatzfrage, brauchen Menschen Gott? Und ich muss am Anfang sagen, ich habe leider die Predigtthesen nicht fertig bekommen. Die muss ich dann über den E-Mail-Verteiler nachreichen. Seht mir das bitte nach. Wer mich kennt, weiß, dass die Nächte vor meinen Predigten kurz sind. Und das war auch heute so. In den letzten Versen des Matthäus-Evangeliums, im sogenannten Missionsbefehl, trägt uns der auferstandene Jesus Folgendes auf. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Der Auftrag ist klar. Erzählt den Menschen von Gott. Bringt sie mit Gott in Verbindung. Aber warum eigentlich? Weil sie Gott brauchen? Ich muss zugeben, dass ich mich mit der Frage nicht ganz leicht tue. Brauchen Menschen Gott? Brauchen sie ihn wirklich? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die ungläubigen Menschen, die ich kenne, kommen zum großen Teil recht gut zurecht. Da sind tolle Leute dabei, die ihre Kinder lieben und sich Arme und Beine für sie ausreißen. Die rennen auch nicht alle mit Drogen vollgedröhnt durch die Gegend, weil sie sonst nicht klarkämen. Sicher, es gibt zerrüttete Ehen oder andere Sachen, die schiefgehen. Aber das gibt es unter Christen auch. Und genauso gibt es ganz wundervolle Partnerschaften bei meinen nichtchristlichen Freunden, die sich ernst nehmen, lieben und gegenseitig fördern, von denen sich so manche christliche Ehe ruhig eine Scheibe abschneiden könnte. Und die brechen auch nicht alle in Tränen aus, wenn man sie fragt, ob sie glücklich sind. Ehrlich gesagt, ich komme mir schäbig vor, wenn ich denen unterstelle, ihnen würde etwas fehlen. Sicher, ich kann es mir einfach machen und das Ganze theologisch beantworten. Da wäre die Sache recht simpel. Der Mensch ist von und auf Gott zu geschaffen, sagt die Bibel. Ergo muss ihm etwas fehlen, wenn er seinen Schöpfer nicht kennt, wenn er sein Leben ohne Schöpfer führt. Er braucht Gott, um ein ganzer Mensch zu sein. Mein Freund und Kollege Martin Pepper beschreibt das in seinem neuen Buch über Anbetung so. Auf einer tiefen Ebene, die Menschen nur manchmal bewusst wird, ist der Mensch ohne eine Beziehung zu Gott existenziell einsam. Er ist vielleicht umgeben von Menschen, die ihn in unterschiedlichen Graden lieben. Von der Mutterliebe über die Sympathie von Freunden bis zur romantischen Liebe in einer Partnerschaft. Er ist vielleicht prinzipiell mit sich im Reinen und hat ein gesundes Maß von Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Selbstachtung entwickelt. Dennoch kann es den Menschen immer wieder wie eine dunkle, tiefe Sehnsucht ergreifen, das Gespür, da ist noch eine tiefere Ebene meines Daseins. Und dort bin ich einsam und unbehaust. Es ist das Gespür für den Bruch mit dem Ursprung, der Entfremdung von der geistlichen Beziehung, zu der wir Menschen fähig sind, weil Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. Der Glaube öffnet dem Menschen die Augen dafür, dass diese Liebe ihn schon vom ersten Moment seines werdenden Lebens begleitet hat. Anbetung wird dann zu einem Zurücklieben dessen, der uns zuerst geliebt hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mir gefallen diese Worte von Martin Pepper wirklich gut. Ich mag sie richtig gerne. Er bringt hier gut auf den Punkt, wie der christliche Glaube in die Welt blickt. Menschen brauchen Gott, weil einem ohne den Schöpfer etwas Existenzielles fehlt. Und es gibt eine Menge Christen, sicher auch hier im Raum, die so etwas wie diese tiefe, dunkle Sehnsucht, von der Pepper gesprochen hat, letztlich dazu gebracht hat, Christen zu werden. Die in sich schmerzhaft spürten, dass etwas Entscheidendes fehlte, ohne dass sie es hätten benennen können, und schließlich in Gott die Antwort darauf fanden. Für Menschen mit so einer Erfahrung ist die Frage wahrscheinlich keine Frage mehr. Natürlich brauchen Menschen Gott. Sie haben es ja selbst erlebt. Andere haben in großen Notsituationen zu Gott gefunden. Haben wir gerade so eine Geschichte gehört. Etwas in ihrem Leben ist zerbrochen und sie schrien um Gott um Hilfe. Und ihr Gebet wurde beantwortet. Und wie gesagt, auch davon können einige von uns Geschichten erzählen. Und das sind tolle Geschichten. Wer freut sich nicht mit jemandem, der Hilfe in seinem Leben erfahren hat? Auch für so jemanden ist wahrscheinlich die Frage, ob der Mensch Gott brauche, absurd. Natürlich braucht er ihn. Jupp, das ist nachvollziehbar. Trotzdem stören mich solche Antworten auf unsere Frage. Es sind ja alles Insider-Antworten. Natürlich glauben gläubige Menschen, dass sie Gott brauchen. Natürlich deuten Menschen, die an einen Schöpfer Gott glauben, die Welt so, dass jedem, der den Schöpfer noch nicht kennt, etwas fehlen müsse. Uns selbst leuchtet das ein. Meinen atheistischen und agnostischen Freunden aber nicht. Die halten es für vermessen, wenn ich darüber entscheide, ob ihnen etwas fehlt oder nicht. Oder wenn die Theologie dies gar für die gesamte Menschheit tut. Und ich finde, sie haben alles Recht dazu. Es ist vermessen, einfach von mir auf sie zu schließen. Das kann ich doch nicht machen. Wer bin ich denn? Die Frage, ob jemand etwas braucht, kann nur derjenige selber beantworten. Und das sollten wir ihm nicht abnehmen. Auch nicht theoretisch. Sonst nehmen wir ihn nicht ernst. Und ich finde, unser eigener Glaube soll es ruhig aushalten lernen, dass jemand anderes kein Bedürfnis nach Gott verspürt. Wie konnten wir das beurteilen? Die Frage, ob Menschen Gott brauchen oder nicht, ist aber ehrlich gesagt gar nicht so wichtig. Dass wir dazu neigen, das Pferd des Glaubens von dieser Seite aufzuzäumen, zeigt schon, dass wir wahrscheinlich auf ihr heruntergefallen sind. Der Glaube an Gott steht ja immer in zwei Gefahren. Entweder, dass er Gott zu wenig ernst nimmt oder zu viel. Irgendwo in diesem Kontinuum befindet sich der Mensch, der glaubt. Wenn man Gott zu ernst nimmt, dann hört der Glaube auf, befreiend zu sein. Dann lebt man unter der Angst, man könnte Gottes Willen verpassen. Im Extremfall wird Gott dann Ein Synonym für unsere Neurosen und Zwänge und die Rechtfertigung der eigenen Tyrannei. Je ernster man seinen Gott nimmt, desto weniger Spielraum kann man Menschen anderen Glaubens zugestehen. Diese Seite des Spektrums neigt dazu, Gott auf seiner Seite wissen zu müssen. Denn mit so einem Gott ist letzten Endes nicht zu spaßen. Wer nicht für ihn ist, ist gegen ihn. Und je ernster solch ein Glaube wird, desto mehr Angst muss man leider auch vor dessen Jüngern haben. Der Gott, den man zu wenig ernst nimmt, wird zum Add-on und strebt im Extrem gegen Null, wo er nur noch einen nominellen Wert besitzt. Ein Baustein in der eigenen Weltbetrachtung. Jemand, von dem man vielleicht ab und zu mal denkt. Auf dem Weg dahin, in dieses Extrem, neigt man dazu, Gott zu funktionalisieren. Er wird zum Garanten des eigenen Glücks. Gott ist dafür da, dafür zu sorgen, dass das eigene Leben gelingt. Dass man im Bestfall zu den schönen, reichen und Gesegneten gehört. Wo man auf der anderen Seite unter der Tyrannei der Angst lebt, man könne die Gunst seines Gottes durch einen falschen Schritt verspielen, versucht man sich hier, Gottes Gunst durch Bestechung zu sichern. Opfer, Amulette, Gebete, Rituale, Gottesdienstbesuche, Spenden, Lobpreis. Der Spielarten sind Legion. Macht euch nichts vor. Je mehr Wellness-Religion, desto teurer lässt sich der Gott das bezahlen. Aber hört hier bitte nicht nur die Karikatur. Der Punkt ist, dass der Gott, den man zu wenig ernst nimmt, immer mehr dazu neigt, nur noch das Benzin im eigenen Auto zu sein. Und hier im Westen neigen wir dazu, die Frage nach dem Glauben an Gott, denke ich, eher von dieser Seite anzugehen. Gott wird das Sahnehäubchen unseres Lebens. Der, durch den wir inneren Frieden finden, Sinn und Glück. Und dagegen ist ja nichts zu sagen. Bitte, ich freue mich über jeden Menschen, der glücklich ist. Natürlich. Ich freue mich über jeden, der sagt, wow, in meinem Glauben finde ich Sinn. Das ist ja super. Also dagegen ist nichts zu sagen. Es funktioniert nur nicht. Jedenfalls nicht immer. Oder vollständig. Denn ab und zu liefert dieser Gott nicht. Und das weiß jeder, dass Gott nicht immer liefert. Denn wenn der Gott nicht liefert, wie wir uns das vorstellen, dann wird er entweder immer weiter gegen Null streben, immer unwichtiger werden, oder wir wechseln die Seite und versuchen ihn durch genauere Einhaltung der Regeln zu beschwichtigen. Ich glaube, deshalb stört mich die Frage, ob Menschen Gott brauchen. Dahinter versteckt sich in meinen Ohren zu viel Verdacht auf Glücksgarantie. Und deshalb meine ich, sollten wir auch nicht mit Menschen über Gott sprechen, weil sie ihn bräuchten. Darum geht es beim christlichen Glauben nur peripher. Von mir aus ist das eine Begleiterscheinung, eine schöne, die leider nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Aber dieses beschriebene Kontinuum ist meines Erachtens universell. Da kommen wir nicht raus. Jeder Mensch befindet sich irgendwo darin oder springt mal von der einen zur anderen Seite. Und wie der Gott heißt, an den du glaubst, ist da eigentlich egal. Ob du Christ bist, Jude, Moslem, Esoteriker oder Eintracht-Fan. Ob dein Gott Jesus, Allah, Pflicht oder Selbstverwirklichung heißt, ist auch egal. Meines Erachtens gilt das für alle Menschen, ob ihr Gott nun einen Namen hat oder nicht, ob sie religiös sind oder Atheist. irgendwo zwischen diesen beiden Polen wirst du dich befinden. In eine der beiden Richtungen neigen. Dem, was für dich Gott ist, entweder unterwürfig Leben abbringen wollen oder es zu versuchen, für dich zu funktionalisieren. So sind wir Menschen. Das ist Menschsein. Wir funktionieren nicht anders. Und wir Christen auch nicht. Das Alte Testament bebildert diesen Gedanken übrigens mit schaurig schöner Bildsprache. Dieses Tändeln zwischen den Despoten und den Fruchtbarkeitsgöttern, zwischen den Göttern, denen man Kinder opfert, für die man in den Krieg zieht oder über die man versucht, das eigene Glück sicherzustellen. Und die Analyse der Bibel ist hier wirklich ernüchternd. Wir hängen fest. Das nennt sie dann auch Verlorenheit. Lost in the system. Verloren im System. Deshalb finde ich die Entstehung des jüdischen Glaubens so faszinierend. Denn dieser Gott beansprucht für sich anders zu sein. Da geht es nicht mehr um Glück oder darum, diesen Gott zufrieden zu stellen. Auch wenn es einige Passagen gibt, die ganz danach klingen. Das weiß ich auch. Aber letztlich geht es um einen Gott, der die Israeliten in der Sklaverei trifft und sie herausruft in ein anderes Leben, in eine andere Realität. Und das Verrückte ist, dieser Gott bemüht sich wirklich, in eine andere Richtung zu gehen, zu ziehen. Was ist das für ein Gott, der den Israeliten noch nicht mal einen anständigen Namen mitteilt? Da gibt's dieses komische Tetragramm, was man kaum aussprechen kann. Ich bin, der ich bin. Ja, was ist denn das? Ein Gott, der keinen Namen hat, keinen wirklichen. Ein Gott, der diesen Menschen verbietet, Standbilder oder überhaupt Bilder von ihm zu machen, die sie anfassen könnten, wo sie ein Ding festmachen könnten, den sie ihre Opfer bringen. Ein Gott, der möchte, dass das Geheimnis gewahrt bleibt, dass das Geheimnis des Lebens, das Geheimnis des Glaubens nicht aufgelöst wird. Und das müsst ihr nur mal denken. Für uns heute ist es klar, ja, kein Bild und so weiter. Das war damals eine Revolution. Eine Religion ohne Götzenbilder war nicht denkbar. Die anderen Völker haben sich über die lustig gemacht. Das war albern. Wie, den kann man nicht sehen. Wie, den kann man nicht anfassen. Spinnt die? Und die ganze Stoßrichtung dieser Befreiung aus der Sklaverei ist weg von der Religion hin zur Beziehung zwischen Gott und Mensch und Mensch und Mensch. Im Grunde in eine neue Dreieinigkeit oder eine neue Dreiheit. Gott und Mensch und Mensch. Eine Beziehung. Weg von einem Gott, den man ängstlich zufriedenstellen muss und weg von einem, der einem bloß als Glücksbringer dient. Hin zu einem anderen Leben, darum geht's mir. Es geht nicht darum, dass die Juden an diesen oder jenen Gott glauben sollten. Sie sollten in ein anderes Leben kommen, raus aus der Sklaverei. Und das Alte Testament ist nicht nüchtern, ist sehr nüchtern dabei. Der Mensch ist nicht so leicht zu erlösen. Sein Feststecken ist hartnäckig. Keine Ahnung, nehmt diese für uns heute schaurige Geschichte, wo Gott dem Abraham aufträgt, seinen Sohn zu opfern. Ihr kennt das vielleicht. Habt ihr bestimmt auch schon ein paar Mal überschlagen. Ja, wir lesen das wie, der sagt, geh hin und opfere deinen Sohn. Und der geht hin und nimmt seinen Sohn und sammelt Holz ein, um ihn umzubringen. Wir lesen das, was ist denn das? Und dann, im letzten Augenblick, tritt der Engel dazwischen und sagt, nein, tu es nicht. Der hat schon das Messer in der Hand. Nein, tu es nicht. Gott will das nicht. Und wie gesagt, wir lesen das und denken irgendwie, was ist das? Aber damals war es völlig normal, dass man Göttern Kinder geopfert hat. Und dieser Abraham, der tut einfach das, was man tut. Man opfert seinem Gott Kinder. Also dass da ein Gott sagt, halt, stopp, so nicht. Das ist eine Revolution. Und dass du heute überhaupt Ekel empfinden kannst, wenn du diese Geschichte liest, das liegt an dieser Geschichte. Denn danach haben die Juden mit so etwas aufgehört. Also versteht ihr, das Alte Testament ist so oft schwierig zu verstehen, weil es da ansetzt, wo die Menschen sind, bei den Göttern, an die sie glauben, und versucht, sie in ein neues Leben zu ziehen. Wir lesen diese Auflistung von alttestamentlichen Geboten, die da gegeben wird, und denken, warum soll ich das denn lesen? Ah, ein Gebot nach dem nächsten im Levitikus oder so. Und manche auch obskur, natürlich für uns. Aber in der Regel steckt hinter den meisten dieser Gebote eine Revolution. Weil Gott die Menschen in ein neues Leben ruft. Wir können das heute kaum noch nachvollziehen, aber das ist so faszinierend, wenn man sich damit beschäftigt. Also, die Stoßrichtung ist in ein neues Leben, ein anderes Sein, wo es nicht mehr oben und unten gibt, wo nicht mehr Gott zufriedengestellt werden muss oder nicht mehr Gott funktionalisiert werden kann, hin zu einem Gott, mit dem man in einer Beziehung lebt. Und hin zu einer Beziehung untereinander. Hin zu einer Dreiheit. Und in Jesus, und wie gesagt, das ist brüchig. Das geht nicht ohne weiteres. Wir verändern uns nicht von heute auf morgen. Wir schnallen nicht von heute auf morgen, was der Unterschied ist zwischen einem Gott, vor dem man Angst haben muss, und einem Gott, den man lieben kann. Das geht nicht so einfach. Aber die Bibel ist so wahnsinnig, diese Geschichte, die sie da in unser Leben bringt, ist so verrückt, weil sie so viel verändert hat, dass es kaum zu fassen ist. Und Jesus führt das letzten Endes fort. Meines Erachtens ruft Jesus nicht zu einem neuen Glauben auf. Hey, du brauchst einen neuen Gott. Tata, ich bin's. Sondern er ruft uns in ein neues Leben. Darum geht's. Und wenn du mit deinen Freunden über Gott redest, ich weiß nicht, brauchen die Gott? Brauchen die ihn nicht? Geht's darum? Jesus ruft sie in ein neues Leben, in ein anderes Leben. In ein anderes Sein, wo man Brüderlichkeit lebt. Und das wollen wir hier als Gemeinde versuchen. Wir sind auf dem Weg, wir machen das nicht immer richtig, aber darum geht's, wo es kein Oben und kein Unten gibt. Wo das umgekehrt werden soll. Wo Herrschaft in Freundschaft aufgelöst wird. Und wo der Größte genannt wird, der sagt, ich will gucken, dass es den anderen gut geht. Brauchen Menschen Gott? Brauchst du Gott? Das darfst du wirklich gerne selber beantworten. Aber hör diesen Ruf in ein neues Leben, in ein anderes Sein. Darum geht's. Nicht darum, ein bisschen Religion zu spielen. Und der Friede Gottes, ja höher ist als alle Vernunft. Bewahre eure Herzen in Christus Jesus, der uns fortwährend auflauert, um uns in dieses neue Leben zu rufen.